ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, einfach nur wunderschön. Die Kulisse stimmt mal wieder hier bei Elefant, Tiger und Co., dem Podcast. Herzlich willkommen in ARD Sounds. Wir sitzen hier in grüner Idylle am zauberhaft plätschernden Wassergrundstück der Weißnackenkraniche. Damit habe ich die heutigen Hauptpersonen dieses Podcasts schon mal vorgestellt. Herzlich willkommen, aber natürlich auch meinen Gesprächspartnern, meinen beiden heute. Wir sind mal wieder doppelt da. Da ist zum einen Tana Schleinschock. Tana, sehr herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Auf jeden Fall immer wieder gern. Und auch Zoo-Kurator Ruben Holland macht auch nicht seine erste Runde hier. Herzlich willkommen.
Das stimmt auch. Ich freue mich mal wieder dabei sein zu dürfen.
Also ihr gebt mir ja ein wunderschönes Bild von den beiden ab hier. Das sieht nach purer Idylle aus. Keine 5 Meter, ach was sage ich, 3 Meter von mir entfernt. Ein Nest, da sind sogar 2 Eier drin. Seid jetzt mal ganz ehrlich, das habt ihr für mich doch gestellt, oder Tana?
Ich würde ja gerne sagen, ja, aber sie sind einfach super gutes Brutpaar. Die machen das jedes Jahr.
Ach so, also da habt ihr gar keine Sorgen. Die beiden kennen sich schon lange und sind, wie würde man sagen, ist es eine gute Ehe?
Meistens. tatsächlich sind sie sehr, sehr harmonisch miteinander und ich würde fast sagen, nach all den Jahren immer noch verliebt. Ja. Denn sie balzen wunderschön, sie rufen nach wie vor wunderschön, sie tanzen miteinander und ja, machen, was sie so machen sollen.
Bevor wir darauf näher eingehen, Ruben, wenn ich höre, Sie sind schon lange beieinander, wie lange habt ihr die beiden denn schon?
Na, wir haben mit der Art angefangen 1992, da kamen die ersten Tiere aus Frankfurt, da war ein Weibchen zuerst, dann 2 Monate später kamen nochmal 2 Weibchen und etwa ein Jahr später kam nochmal ein Hahn aus Wuppertal. Und von den 4 Anfangstieren sind die 2 immer noch übrig geblieben. Also sind immer noch sozusagen unsere Gründertiere hier im Zoo.
Ja.
Und das ist natürlich schon eine fantastische Geschichte.
Sind das damit quasi Großeltern? Also Großeltern wahrscheinlich schon, aber sind sie auch vom Alter her Senioren?
Sie kommen langsam in ein Alter, wo sie etwas gesetzter sind. Also sie sind jetzt 34 und 36 Jahre alt. Das ist schon ein schönes Alter.
Ja. Merkst du schon eine Veränderung, dass es ein bisschen ruhiger angehen lassen, Tana?
Uns gegenüber im Brutverhalten gar nicht. Also sie sind nach wie vor genauso aggressiv wie vor 10 Jahren.
Okay,
und verteidigen wunderbar gegen Tierpfleger und auch fremde Vögel und andere Eindringlinge. Aber man merkt schon, dass vielleicht auch nicht mehr jedes Gelege geklappt hat. Also es ist mal ein unbefruchtetes dabei. Also da könnte schon das Alter darauf hindeuten, dass da vielleicht nicht mehr alles so verkabelt ist, wie es sollte.
So, jetzt haben wir sie als Persönlichkeiten schon mal vorgestellt. Jetzt brauchen sie natürlich optisch. Weißnackenkranich, ich denke mal, oder ich sehe es ja selbst, das gibt schon mal einen Hinweis. Aber trotzdem, Tana, mal uns mal das Bild. Wie sieht er aus?
Also es ist natürlich unglaublich elegant, wie so ein Kranich halt ist. Es ist ein mittelgroßer Kranich mit so 1,30 Meter bis 1,40 Meter mit einer Flügelspannweite von ungefähr 2 Metern. Das heißt für uns als Tierpfleger perfekte Höhe, um uns in die Augen zu hacken, wenn es gerade in der nicht so schönen Jahreszeit ist. Und optisch, wie gesagt, der weiße Nacken. Was sie aber auch so farblich ein bisschen hervorstechen lässt, ist, dass sie so eine nackte Augenpartie haben. Die ist knallrot, die Iris ist orange. Und ansonsten sind sie eben so grau-weiß gefiedert, aber sehr stark voneinander im Kontrast abgesetzt, dass sie insgesamt unglaublich elegant aussehen.
Das sehen Sie tatsächlich. Das kann ich auch nur bestätigen. Gerade diese, sagen wir mal, haarlose, so rote Partie. Ruben, wofür ist das gut?
Das ist eine gute Frage. Ich sage immer, es liegt wahrscheinlich an der Eleganz und an der Attraktion. Also da spielt sicherlich auch viel die Balz eine Rolle und viel das, wie finde ich meinen Partner, warum finde ich meinen Partner toll. Und leuchtende Farben deuten ja immer auf eine besondere Fitness hin, weil man dann natürlich in der Natur auch deutlich besser gesehen wird. Und wenn man trotzdem überlebt, dann ist das sicherlich was, was einem zeigt, dass man einen guten Partner für seine Eier gefunden hat.
Aber dieses Haar- oder Gefiederlose bei Geiern, hat das ja mit einem Aasfressen oder sowas zu tun? Das ist jetzt gar nicht. Also das ist jetzt nicht das, was Sie gerne möchten.
Überhaupt nicht.
Was ist denn so Ihre Lieblingsspeise?
In der Natur findet man sie in Gewässernähe, aber sie sind durchaus eher an Wurzeln, Beeren, Knollen interessiert. Sie graben unglaublich viel und wenn ihnen mal ein kleines Insekt mit über den Weg hüpft, dann fressen sie es auch mit. Also gerade in der Brutzeit wird es dann auch vermehrt genommen. Da werden dann auch mal kleine Säuger mitgenommen, eine Maus oder so, eine junge Maus wird damit gefressen, beziehungsweise verfüttert. Aber bei uns ist es so, sie haben tierischen Anteil in der Nahrung, aber hauptsächlich bekommen sie Reis, Apfel und Möhre. Aber die Grundlage unserer Ernährung sind Kranichpellets, weil da im Grunde alles drin ist. Wir peppen das nur mit ein bisschen Frische auf, es gibt ein bisschen Salat dazu. Und nachmittags gibt es aktuell eine Insektenfütterung, weil sie ja schön stimuliert werden sollen für die Brut.
Ist das so wie der klassische Begriff, da geht wieder Storch im Salat? Also stolzieren die auch so unterwegs und picken sich das, was sie gerade brauchen? Oder ist das Jagd?
Nee, sie gehen schon ganz gezielt durch unseren Wald hier und stochern und lockern alles auf und dann wird jede Wurzel rausgesucht, aber auch jeder Regenwurm, der gefunden wird, wird mitgefressen. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie gezielt im Wasser rumlaufen. Also wenn wir zum Beispiel Fisch im Wasser anbieten, der wird ignoriert, den holen sich die Krähen. Der ist für sie nicht interessant.
Ja.
Und dann ist das Insekt dann schon interessanter. Also es ist wirklich mehr so, was kreucht und fleucht und nicht was schwimmt.
Ruben, würde man denn einen Weißnackenkranich auch hier bei uns, so wie er hier dargeboten ist, im Wald entdecken? Oder von wie weit kommt er her?
Nein, also er ist sicherlich mit unseren Kranichen verwandt. Also ist die gleiche Gattung. Aber er kommt von ganz, ganz, ganz weit, viel östlicher. Also er kommt aus China, der Mongolei, ist bis nach Japan vertreten. Aber auch nicht mehr wirklich in großen Stückzahlen. Also laut der IUCN ist die Art bedroht und es gibt noch 3.700 bis 4.500 Tiere in der Natur.
Haben die denn so ein großes, ist ja meistens immer Revier, dass es zu klein wird. Brauchen die so ein großes Revier?
Naja, grundsätzlich sage ich mal ja. Also wenn die dann ihre Jungen haben, dann sind die schon in größeren Revieren unterwegs, wo die auch keine anderen Kraniche mehr zulassen. Und das ist, sieht man bei uns auch, also wenn man im Winter unterwegs ist, dann sieht man die ganzen Kraniche auf den Feldern stehen, bei denen ist das ähnlich, die sammeln sich sicherlich im Winter auch, aber sobald es in die Brutsaison geht, hat jeder sein eigenes wirklich großes Revier.
Nun sind ja auch Kraniche unterwegs, Tana, ist das eigentlich ein Problem, also wenn die sich gegenseitig sehen oder sind andere Kraniche ja auch mal mit drin und versuchen da irgendwie Ärger zu machen?
Also wir haben es ganz, ganz selten, dass Kraniche, die hier über den Zoo ziehen, hier landen. Also wir hatten es dieses Jahr im Frühjahr das erste Mal, dass wirklich mal unsere Kraniche gerufen haben und vier Kraniche, die zufällig über den Zoo gezogen sind, haben geantwortet und dann kreisten sie einen Moment darüber, aber dann sind sie weitergeflogen. Es ist nicht so, dass der einheimische Kranich hier irgendwie landet und sagt, ach, ihr seht ja hübsch aus, euch würde ich gerne als Nachbarn haben. Das passiert einfach nicht. Also dafür ist unsere Anlage auch nicht attraktiv genug für den Graukranich.
Ich sprach es ja am Anfang schon an, es wirkt fast ein wenig wie drapiert. Das Nest, so wunderschön am Ufer, so halb fast noch im Wasser hängend. Ist das jetzt der pure Zufall oder ist das genau das Heim eines Weißnackenkranichs?
Das ist schon ziemlich so, wie Sie es gern haben wollen. Und spannenderweise, Sie waren ja einige Jahre in einer anderen Anlage bei uns im Zoo und sind erst dieses Jahr wieder zurückgezogen. Sie haben den gleichen Brutplatz ausgewählt, den Sie vor 5 Jahren schon hatten, weil Sie wirklich über Jahre hinweg das gleiche Nest nutzen. Und das ist wird quasi immer weiter aufgebaut und wird immer größer über die Jahre. Und jetzt haben Sie es natürlich, also es war nur noch ein kleiner Erdhügel übrig von dem alten Nest. Aber es war schon für uns spannend, dass Sie das gleiche Nest wieder genutzt haben. Und Wassernähe wollen Sie schon haben, aber obendrauf möchte es dann trocken sein. Also die Eier liegen jetzt nicht irgendwie feucht, sondern es ist schon so hoch gebaut, dass es gut isoliert ist.
Müsst ihr da in dem Gehege was anbieten quasi? Also es gibt ja so andere Tiere, wo ihr Nistmaterial zur Verfügung stellt, Ruben. Oder ich meine, dieses Waldstück bietet sicherlich alles. Nutzen Sie denn auch alles?
Ich wollte sagen, Sie suchen sich schon selber was. Manchmal geben unsere Pfleger vielleicht auch noch ein paar Reisigäste dazu. Was sicherlich wichtig ist, ist einfach die Wassernähe, also der kleine Tümpel, der da ist, der für die Kraniche sicherlich am Ende das Gefühl von Sicherheit auch gibt. Und dann suchen sie sich genau die Plätze eben aus und finden das toll. Und wenn Tana vorhin schon gesagt hat, wir hatten sie die letzten 5 Jahre woanders, auch da haben sie eine Wasserstelle gehabt, auch da haben sie neben dem Wasser ihr Nest gebaut. Also die sind nicht darauf fixiert, wenn das Nest irgendwann nicht mehr klappt, dass es da nicht weitergeht, sondern auch da hat es geklappt und auch da hatten sie ihre Stelle, wo sie dann eben regelmäßig Eier gelegt haben und gebrütet haben.
Wir haben einen ganz besonderen automatisierten Kranich, der hier gerade über uns kreist. Sowas, aber Tana, sowas stört sie nicht, oder?
Nein, das sind so regelmäßig auftretende Geräusche. Das ist ähnlich wie unsere Anlieferung für die Restaurants, die direkt am Gehege vorbeigeht. Oder der Containerfahrer, der 2-mal in der Woche die Container leert. Das ist am Anfang, wenn ein neues Geräusch dazu kommt, ist das sicher mal ungewohnt. Aber es ist irgendwann wird's Routine, auch wenn es nur 2-mal in der Woche auftaucht. Oder wie der Helikopter halt unregelmäßig. Aber ich meine, der Hahn ist ja, der hat ja nicht mal gezuckt gerade. Also er liegt weiter auf seinem Nest und für ihn ist das Alltag. Genauso wie mein schreiendes Besucherkind oder Musik aus dem Park, das gehört dazu.
Die beiden sind ja nun auch jetzt quasi zusammen. Brütet er auch mit?
Jetzt sitzt er aktuell auf dem Nest, also sie teilen sich da rein. Also sie brütet mehr, aber es ist schon so, dass sie sich regelmäßig abwechseln. Und jetzt ist sie ein bisschen unterwegs und stochert so durch den Wald, guckt mal so rum. Ja. Aber es ist schon so, dass sie, wenn er jetzt rufen würde, wäre sie da. Und andersrum genauso. Also die achten schon gemeinsam drauf, dass das, was sie angefangen haben, auch hoffentlich was wird.
Ruben, die zwei Eier, sind die Standard für euch oder ist das eher wenig oder vielleicht sogar richtig viel?
Also zwei Eier ist normalerweise Standard.
Ja.
Wir müssen aber auch sagen, selbst wenn so eine Brut mal nicht klappt, also wenn entweder die Eier nicht befruchtet sind oder sie aus irgendeinem Grund kaputt gehen, dann ist es ganz, ganz oft so auch, dass sie relativ schnell zwei neue Eier legen. Also die wissen dann, wir müssen zwei Eier legen und dann brüten wir. Und wenn die dann irgendwann zum Beispiel verschwunden sind, dann kommen relativ schnell danach die nächsten zwei Eier.
Also eine innere Buchführung.
Ja, beziehungsweise einfach der Erfolgsdruck, Junge ja. großziehen zu wollen. Und wenn das dann beim ersten Mal nicht klappt, dann legt man eben nochmal das gleiche Gelege nach. Zwei Eier logischerweise auch clever. Wenn eins irgendwann kaputt geht oder ein Jungtier verschwindet, dann hat man wenigstens immer noch eins, das man am Ende großziehen kann.
Und das heißt also, das ist jetzt auch keine festgelegte Zeit. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir treffen uns bitte nächstes Jahr auch wieder Anfang Juli, genau hier, würden da auch wieder zwei drin liegen?
Also für uns sind die dies Jahr eigentlich sogar sehr, sehr spät.
Ja.
Also normalerweise fangen die schon im Februar an, ihre ersten Nistversuche zu machen. Und das ist für uns eigentlich dann wiederum zu früh, weil dann ja, ist es ja, noch sehr, sehr ja. kalt. Und dann sind die Überlebenschancen der Jungtiere immer nicht so richtig gegeben, sodass wir immer versuchen, die Tiere so in den März, April reinzuziehen. Aber am Ende legen die Eier und wir müssen dann da auch damit umgehen.
Müsst ihr diesen rein locken? Also, oder ist ja ein Tag-Nacht-Wechsel quasi mit drin und draußen, Tanner?
Die haben nur ein draußen, also sie haben kein Stallgebäude. Ja. Das heißt, sie haben ja wirklich natürliche Bedingungen. Es wird dunkel, es wird hell und da passiert das völlig von alleine. Also wir stimulieren da gar nicht. Also wir gehen mit dem Futter, wie gesagt, ein bisschen hoch, dass sie mehr Insekten bekommen. Aber ansonsten...
Stimmt, und ihr habt ja auch gesagt Mongolei. Das heißt, Kälte macht ihnen ja wahrscheinlich nichts.
Gar nicht. Die einzigen Momente für uns bei der Art, wo wir die mal hinter die Kulissen in den Stall nehmen müssen, ist halt bei Vogelgrippe. Ansonsten leben die das ganze Jahr über draußen und erfreuen sich jedes Wetters. Und ja, haben so ihre Methoden, sowohl mit Sommer als auch mit Winter gut klarzukommen.
Und wie ist es jetzt mit Schlupfruben? Kann das sein, während unseres Podcasts, dass das jetzt noch passiert? Oder reden wir ja von Wochen noch?
Ich weiß nicht genau, wann die beiden Eier gelegt worden sind, aber ich denke, wir reden noch von Wochen.
Ja, ja.
Weil so ein Kranich doch recht lange auf den Eiern sitzt. Ich schmeiße jetzt einfach mal so 40 Tage in den Raum. Frau Schleinschock guckt nicht so richtig glücklich.
Ähnlich Rätsel.
Nicht so richtig ja. glücklich, sodass ich wahrscheinlich daneben liege.
Bisschen zu lang.
Bisschen zu lang sogar, dann sind es nur 36 Tage.
32?
32 Tage sind es nämlich
ein
nur.
Ein sensationelles Quiz hier, jawohl.
Genau. Aber sie liegen jetzt noch keine 32 Tage, das weiß ich.
Ja, ja. Und Tana, nimm uns da mal mit auf den Moment, wenn du das hier schon oft erlebt hast. Wie sieht der kleine Weißnackenkranich aus? Ist er denn schon mit weißem Nacken ausgestattet?
Gar nicht. Nee. Also er sieht aus wie eine ganz andere Vogelart. Er ist sehr knallig von der Farbe und hat so ein oranges, bräunliches Gefieder. Sieht super plüschig aus, man möchte es knuddeln, aber das ist nicht zu empfehlen. Wie gesagt, die Eltern sind sehr, sehr aggressiv. Was eine Besonderheit bei denen ist, dass die eine leichte rötliche Kappe haben und die haben so einen leichten Strich noch am Hals, was sie so ein bisschen besonders macht, der einfach ein bisschen dunkler gefärbt ist. Und was ich an kleinen Kranichen immer am niedlichsten finde, sind tatsächlich ihre kleinen dicken Füße und Beine, ja. Also weil sie sehen einfach unproportioniert aus, die sind schon recht dick, wachsen quasi erst dann noch rein und wirken dadurch immer, bedienen das Kindchenschema wunderbar. Sie sehen plüschig aus und haben kleine niedliche Stampfbeinchen.
Ja. Und sind das Nesthocker oder geht es sofort raus?
Nee, die flüchten direkt, also sie sind direkt fertig und sind direkt am Loslaufen und picken mit ihren Eltern los. Normalerweise picken die Eltern so ein bisschen vor, damit sie ungefähr wissen, was denn wirklich auch schmackhaft ist. Und die Kleinen sind dann immer relativ nah am Schnabel ihrer Eltern, um dann auch das erste Futter aufzunehmen und zu gucken, was wirklich super ist. Oder manchmal lassen die Eltern dann auch was vor ihnen fallen, was sie dann wirklich fressen können. Da funktioniert das Familienleben von Anfang an sehr gut und sie sind von Anfang an mit unterwegs.
Und das sind beide auch gleichzeitig bereit dafür?
Nee, das ist die Besonderheit. Der Hahn führt das erste Jungtier, weil sie in der Regel mit 2 Tagen Abstand gelegt werden, die Eier, aber ab dem ersten Ei gebrütet wird. Das heißt, die Henne bleibt dann noch drauf sitzen und der Hahn hat quasi die ersten 2 Tage das erste Jungtier alleine. Und wenn das zweite schlüpft, dann vereint sich die Familie wieder. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit, dass sie nicht am Nest warten, bis das zweite geschlüpft ist und auch nicht synchronisieren, dass sie alle zusammen schlüpfen, sondern es wird ab dem ersten Ei gebrütet. Und dann muss der Papa mal 2 Tage alleine damit zurechtkommen.
Du hast das aggressive Verhalten dieser Zeit angesprochen. Wie äußert sich das? Du verleierst sogar die Augen. Bist du schon mehrfach schwer verletzt worden?
Nee, verletzt Gott sei Dank nicht. Ich weiß ja, wie ich damit umzugehen habe. Aber der Kranich hackt gern auf alles, was glänzt. Das heißt, Augen sind sehr begehrt, weil damit macht man natürlich den Feind auch unschädlich. Und es ist einfach so, dass man einen gebührenden Abstand zu den Jungtieren halten sollte. Und dann bleibt das Elterntier eben in der Nähe der Jungtiere. Und es ist so, dass sie aber auch ganz gerne, wenn man eben sich zu früh wegdreht und sie der Meinung sind, du warst noch nicht weit genug weg, dann gerne einen Versuch nochmal in den Rücken zu springen. Also man sollte sie ganz genau im Auge behalten und einfach wirklich gucken, dass man weder dem Küken noch dem Nest zu nahe kommt.
Aber du hast ja jetzt kurz was gefüttert. Es sind natürlich erst im Moment noch Eier, noch nicht die Küken. Da ist es wohl noch nicht ganz so ausgeprägt.
Sie wissen, wie weit ich gehe. Ja. Das akzeptieren sie. Weil sie wissen, ich bringe ja was Leckeres und ich weiß, wie nah ich rangehen kann. Wenn ich jetzt ins Wasser getreten wäre, hätte der Hahn mich auch angegriffen. Der Hahn frisst in der Regel auch erst, wenn ich wieder zurückgegangen bin. Die Henne fängt sofort an zu fressen. Er wartet noch einen Moment.
Ruben, ich habe ja gelesen, dass wir gehen jetzt mal wieder in die Zeit vor der Brut, dass die Weißnackenkranichen eine besondere Balz aufführen. Also die jetzt tatsächlich schon fast pas de deux und Ballett bedeutet. Ist das jetzt nur Theorie aus dem Buch oder hast du das auch schon erlebt?
Nein, das kann man hier beobachten, das kann man eigentlich bei jeder Kranichart sehen. Ja. Also das ist jetzt nichts ganz typisch Weißnackenkranich-mäßiges. Die tanzen zur Brutstimulation, zur Paarbindung, da sind die sehr aktiv, wie es viele Vögel tun, aber den Kranichen ist es schon sehr, sehr ausgedehnt, denn mit Flügel aufschlagen, dann gemeinsam rufen, sich gemeinsam lang machen, auch mal so ein bisschen voreinander herhüpfen. Also es ist schon aus meiner Sicht ein anmutiger Tanz.
Okay. Man sollte aber auch da ein bisschen aufpassen, weil sie achten dann nicht mehr unbedingt in dieser Zeit darauf, wo der Pfleger steht. Und gerade unser Hahn wirft gerne auch Stöcke in die Luft. Ich habe vielleicht den einen oder anderen diesen Frühjahr abbekommen, weil er halt dann gerade, wenn es dann morgens ans Futter geht und er aufgeregt ist, dann fängt er an, eben Grasbüschel und Stöcke rauszuwerfen. Und die wirft er in die Luft und wenn man halt nah dran steht, dann kann man auch mal ein Stückchen abbekommen.
Und wie lange dauert so ein Tanz?
Unterschiedlich. Also es kann von wenigen Sekunden über mehrere Minuten gehen. Das kommt immer darauf an, ob beide gerade eben auch ein bisschen so in der Stimmung sind. In der Regel ist es so, dass er das bei unserem Paar zumindest initiiert und sie dann einsteigt. Und dann ist es im Frühjahr sehr, sehr intensiv. Jetzt ist es deutlich weniger, weil jetzt haben sie ja auch schon Eier. Sie machen das trotzdem noch. Also sie tanzen nicht nur, sie rufen ja auch im Duett. Und das ist bei denen schon auch das ganze Jahr über zu hören, das Rufen. Aber das Tanzen sieht man vor allen Dingen im Frühjahr.
Der Flamingo-Tanz ist ja auch immer sehr berühmt, weil das so eine große Gruppenaufführung ist. Ist es beim Kranichen auch so oder ist es da wirklich immer nur aufs Paar beschränkt?
Da sind die tatsächlich nur aufs Paar beschränkt. Die werden sich erst ein Revier suchen, die werden dann anfangen zu balzen, das Nest zu bauen und dann eben am Ende auch ihre Jungen gemeinsam aufziehen.
Dana, wenn es vorhin hieß, das Wasser gibt Ihnen Sicherheit, inwiefern denn? Also wer wäre jetzt zum Beispiel für Sie eine Gefahr und inwiefern ist das Wasser für Sie ein Schutz?
Bei uns ist der Teich relativ klein. Ja. In der Natur wäre es natürlich deutlich größer. Und da wäre schon alles, was eben so an Mardern unterwegs ist, klaut natürlich gerne mal ein Ei. Bei uns ist es eher die Krähe. Das hat mit dem Wasser jetzt weniger zu tun. Ja. Die sind aber, wie man jetzt sieht, wir haben keine Krähen aktuell hier in dem Gebiet, weil unsere Henne aktiv Krähen jagt. Gerade jetzt zu der Zeit. Im Herbst ist ihr das dann wieder wirklich egal. Da steckt sie die Energie nicht rein, aber jetzt ist es so, dass sie da ganz aktiv hingeht.
Das äußert sich wie? Also Krähe ist irgendwo am Landen, sofort sie drauf los?
Ja, sie hackt nach denen und rennt hinterher, springt tatsächlich auch in die Luft, um sie zu erwischen. Und die wissen irgendwann, okay, der spitze Schnabel, das möchte ich nicht und halten Abstand zum Nest.
Ruben, ihr macht ja sonst bei anderen Vögeln auch immer so Eierkontrolle, ob sie jetzt wirklich befruchtet sind. Hat das was damit zu tun, dass es jetzt gerade eine besondere Tierart ist und ihr auf keinen Fall ein Ei verlieren wollt? Und wäre das hier jetzt nicht so oder macht ihr das bei dem Paar auch?
Also wir könnten das auch bei dem Paar machen. Es ist uns aber nicht mehr so unglaublich super wichtig, dass die am Ende Jungtiere aufziehen. Also sie dürfen vom europäischen Zuchtbuch aus mal wieder Jungvögel aufziehen. Aber die sind schon sehr, sehr gut auch in der Population, in den Zoos vertreten. Also ich habe mal nachgeguckt, wir hatten bisher 36 Küken, die hier geschlüpft sind. Das ist schon für ein Paar sehr, sehr viel. Da sind natürlich nicht alle groß geworden, aber es ist schon eine große Anzahl, sodass die Gene unseres Paares in der Population sehr, sehr gut vertreten sind, sodass es nicht 100% wichtig ist, dass jedes Jahr auch ein Bruterfolg stattfindet.
Und wenn es nach wie vor die beiden sind, vermute ich mal, dass alle Jungtiere irgendwann tatsächlich weg müssen.
Genau, wir haben im Laufe der Zeit über 25 Jungkraniche in andere Institutionen abgegeben.
Die würden sich auch nicht mehr mit ihren Eltern vertragen?
Irgendwann werden die aus den Gebieten der Eltern vertrieben.
Wie lange dauert das so ungefähr vom Schlupf?
Das dauert erstaunlich lange, weil so ein junger Kranich in der Regel erst mit 3 bis 4 Jahren überhaupt das erste Mal daran denken, Gelege zu machen. So lange dulden die Eltern ihn aber nicht. In der Natur ist es so, dass ein Kranich natürlich dann auch irgendwann ins Überwinterungsgebiet ziehen muss. Das heißt, mit 70 bis 75 Tagen ist so ein kleiner Kranich so weit fertig, dass er selbstständig sein könnte. Sie bleiben, wenn sie können, aber schon bis zu 2 Jahre bei den Eltern.
Und wie lange musst du da mit Aggressivität der Eltern rechnen? Hoffentlich nicht 4 Jahre lang.
Tatsächlich so 2 bis 3 Monate.
Ach, dann merkst du auch, wie das abflacht. Ist er dann schon von der Gestalt her, oder das Jungtier von der Gestalt her schon ein fertiger Weißnackenkranich?
Das dauert erstaunlich lange. Also sie haben mehrere Dunengefieder, die sie durchlaufen, die auch die Farbe dann langsam so wechseln. Und je mehr sie eben dieses Jungtiergefieder verlieren, desto weniger aggressiv werden die Eltern.
Ruben, ich habe das bei anderen, ich weiß nicht, ob es Kranich ist, aber mal von so ein taktisches Verhalten, wenn ein Beutegreifer ist, in der Nähe kennengelernt. Also zum Beispiel, einer der beiden stellt sich verletzt, damit das Kind geschützt wird oder damit das Jungtier geschützt wird. Ist das bei denen auch so?
Nein, weil normalerweise machen das ja eher kleinere Limikolen, die auch nicht so ein Verteidigungswerkzeug haben wie der Kranich. Ja, also der Kranich muss einfach nicht von seinen Jungen weglocken, weil er einfach so einen kraftvollen Schnabel hat, dass jeder weiß, den Kranich lasse ich jetzt besser in Ruhe, weil das tut mir nicht gut.
Ja, und wenn das Hacken nicht reicht, dann springen sie hoch und treten noch. Also sie haben ja nicht nur eine Waffe.
Und sie können mit den Flügeln schlagen. Und also da ist Power hinter so einem Kranich, definitiv. Ja. Und das wissen normalerweise Feinde. Also wenn jemand wirklich Hunger hat, dann wird das probieren. Aber die meisten sagen sich, es gibt einfachere Beute als so ein Jungkranich.
Das klingt jetzt auch so, als wäre er gar nicht zerbrechlich. Also er sieht ja von seiner Gestalt immer so feingliedrig aus, so ein Kranich. Aber das wirkt so, als könnten die alles aushalten.
Sie sind schon, also man sollte jetzt vorsichtig sein, wenn man sie fängt, aber auch sehr bestimmt. Also man sollte sehr gezielt die Waffe ausschalten, das heißt den Kopf fixieren. Und dann ist es wie bei vielen Vögeln, die eben so lange Beine haben, so, dass man die Beine eben gut festhalten sollte, dass sie nicht damit um sich schlagen und sich dabei verletzen. Aber es ist jetzt so, dass sie nicht gleich zerbrechen und irgendwie sich sofort in den Flügel brechen, wenn man sie mal eben fängt. Also da sind sie relativ robust.
Wie verspielt sind denn eigentlich die Jungtiere?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Das sieht so aus, als wären sie, wenn du das so sagst, scheinen sie ja brav zu sein. Machen das, was die Eltern machen.
Ja, sie sind tatsächlich sehr, von Anfang an verhalten sie sich sehr wie ein Kranich.
Ja, ja, okay.
Essen und schlafen.
Ja.
Und wenn was Garstiges, aus ihrer Sicht Garstiges passiert, dann am Anfang noch hinter den Eltern verstecken und irgendwann hacken.
Also. Ich habe gerade eine Krähe im Hintergrund gehört, kann das sein? Mhm. Die weiß nicht, was sie hier tut sozusagen.
Also. Naja, sie ist weit genug weg. Also normalerweise, wir haben ja hier den Holunder direkt über dem Teich. Da sitzen sie gerne und sie baden normalerweise auch im Teich. In dieser Jahreszeit nicht.
Das wollte ich noch. Genau, danke, dass du es noch ansprichst. Wasser klingt ja immer so, als wären sie gute Schwimmer, beziehungsweise würden auch dort quasi ihr Futter finden und suchen. Ist das so oder ist es jetzt wirklich nur so eine Schutzaura?
Also auf der einen Seite ist es Schutz und viele von den Nestern liegen auch von Wasser umgeben, weil es dann eben so Tiere wie Marder ungerne überhaupt versuchen, an das Nest ranzukommen. Auf der anderen Seite hat der Kranich ja nicht umsonst auch sehr, sehr lange Beine, sodass der natürlich auch mal durch etwas tieferes Wasser warten kann, ohne dass er direkt einen nassen Bauch kriegt. Und Auch am Wasser gibt es natürlich genug zu finden. Sei es mal hier irgendwo eine Schnecke oder sei es da mal was Leckeres, Vegetarisches. Also ich glaube natürlich, dass es auch am und ums Wasser natürlich viel Leben gibt, was die Kraniche auch gerne zu sich nehmen.
Man sieht sie schon gelegentlich baden, weil auch die natürlich Gefiederpflege betreiben. Aber es ist nicht so, dass man sie jeden Tag stundenlang im Wasser planschen sieht. Also das gehört mit dazu, ist aber jetzt nichts, was sie viele Stunden des Tages über machen.
Eine Frage noch zum Futtern. Also dieser lange Schnabel erscheint mir ja immer recht unpraktisch, um was zu sich zu nehmen. Ist es nach oben werfen, Kopf in den Nacken und dann runter damit oder steckt da mehr dahinter?
Ja, ziemlich so. Also sie stochern, wie gesagt, sie graben ganz aktiv und wenn sie dann was haben, dann wird es ein Stück hochgeworfen und abgeschluckt.
Ruben, was habt ihr denn vor? Also ich meine, es ist jetzt ein verdientes Paar, das hat ja sicherlich definitiv auch noch seinen Ruhesitz, bis nichts mehr geht. Wird da eventuell irgendwann einen Neuanfang geben oder schaut da einfach mal, wie lange die beiden noch in trauter Eintracht sind?
Also ich muss ja sagen, ich habe nicht mehr so viel bei den weißen Nackenkranichen zu sagen, wie ich das früher mal hatte, weil tatsächlich, als ich hier in Leipzig angefangen habe, damals das europäische Haltungszuchtprogramm für die Kraniche geführt habe. Also da war ich Herr der Kraniche in Europa und konnte sagen, wer welchen Kranich bekommt. Ich habe das dann aber irgendwann abgegeben.
Hast du einen Titel verloren?
Nee, ich habe ihn freiwillig abgegeben. Und seitdem kann ich natürlich nicht mehr so einfach bestimmen, ob unser Paar züchten darf und wo wir unsere Jungtiere hingeben. Grundsätzlich sage ich, ist eine Kranichart im Zoo was Schönes und wir sollten auch an einer so verdienten Art wie dem Weißen Kranich irgendwo festhalten, weil es einfach zu einem Zoo dazugehört, weil es einfach wunderschöne Tiere sind, sodass ich auch davon ausgehe, selbst wenn mal ein Partner sterben sollte, dass wir dann mit der Art weitermachen, wobei man dann immer gucken muss, ob man dann einen passenden Partner für ein älteres Tier findet, weil es ist natürlich nicht so schön, wenn man dann ein sehr junges Tier dazusetzt und sich dann bindet sich dann ein Paar und dann stirbt der nächste Partner wieder und dann bist du wieder am Suchen. Also schön ist es immer, wenn du dann irgendwo einen anderen Zoo findest, der eben auch ältere Tiere hat, wo vielleicht auch ein Partner gestorben ist, dass man dann auch ein altes Paar wieder zusammenstellen kann.
Und Hanna, würdest du da noch ein Plädoyer anschließen für die weitere Haltung von Weißnackenkranichen?
Also Kraniche allgemein, unglaublich elegant, unglaublich attraktiv für den Besucher, finde ich auch, weil sie eben auch singen und das Singen machen sie ja auch ganzjährig, nicht nur zur Brut, da machen sie es vermehrt, aber auch im Herbst und Winter hört man sie zur Paarbindung singen und es gibt ja unglaublich formenreiche Kraniche, das heißt, es ist für den Besucher oft sofort zu erkennen, es ist ein Kranich. Ja. Und dann ist immer die Besonderheit, okay, es gibt diesen Kranich. Oh, der kommt jetzt, es gibt ja auch australische Kraniche. Es gibt australische Kraniche. Da ist einfach die Faszination ist schon da. Und es ist ja auch ein sehr traditionelles Tier. Also es hat einfach sehr viel mit der Kultur in Asien zu tun und ist dadurch für viele einfach auch ein Symboltier. Und ich finde deshalb, egal ob es der Weißnackenkranich ist oder wir vielleicht irgendwann doch nochmal auf eine andere Kranichart umschwenken, aber ganz von Kranichen würde ich mich nicht verabschieden.
Auf den Gesang muss ich nochmal kurz eingehen. Wie schön, wie melodisch ist der oder ist er irgendwann schwierig fürs Ohr?
Wenn man nah dran steht, ist er vor allen Dingen laut.
Ja.
Weil sie damit auch ihr Revier natürlich akustisch markieren. Und er ist sehr schön, weil sie eben im Duett singen und dabei ja auch, also zumindest der Hahn in dem Fall, jetzt bei den Weißnackenkranichen, da ist es so, dass er auch optisch was hermacht, wenn sie singen, denn er stellt die Flügel so ein bisschen auf und dann klappt er die Flügel hoch und runter, während er ruft und sie stimmt dann immer mit kurzen Tönen ein und dann stehen sie mit zurückgeworfenem Hals gegenüber sich. Es ist insgesamt ein unglaublich schönes Bild.
Ja. Und könnte man fast Tickets für verkaufen, oder? Das klingt so, als könnte man dem beiwohnen. Und weil wir gerade dabei sind, Publikum, wäre das hier mal möglich? Also eine Vergesellschaftung?
Naja, grundsätzlich waren sie lange mit den Moschustieren vergesellschaftet. In anderen Zoos hat man sie zum Beispiel auch bei den Burmalaya-Hirschen stehen. Wir hatten sie die letzten 5 Jahre auch mal mit den Kängurus und den Muntjaks zusammen. Also Vergesellschaftung mit den Kranichen ist tatsächlich eigentlich in Ordnung, solange die anderen Gehegeinsassen sie so weit lesen können, dass sie merken, wenn das Nest da ist, dass man dann besser nicht da ist.
Habt ihr da böse Erfahrungen gemacht, Hanna?
Es ist der Grund, warum sie dann zwischenzeitlich ausziehen mussten, war tatsächlich, weil sie ein Moschustier verletzt haben. Und ja, es gibt immer wieder...
Hat die Hinweisschilder nicht beachtet sozusagen.
Ja, Und wenn man ein kleines, morsches Tier ist dann, und das erste Jahr mit einem Kranich zusammenlebt, dann weiß man das halt einfach noch nicht. Und da haben wir für uns einfach den Fokus auf das Moschustier gesetzt. Und die Australienanlage ist zu dem Zeitpunkt von der Fläche deutlich größer, aber weniger Tierarten, also Individuen gewesen, sodass sie sich besser aus dem Weg gehen konnten.
Und die beiden kommen ja hier auch wunderbar in ihrem Gehege zurecht. Also haben uns die ganze Zeit hier beigewohnt, gelegentlich sogar mal interessiert zugehört. Also zumindest habe ich das einfach mal positiv so übersetzt für uns. Ich danke euch recht herzlich dafür. Also den beiden geht's gut. Einfach vorbeischauen, entweder lohnt sich der Tanz oder vielleicht sogar ein Jungtier hier bei den Weißkopfkranichen. Ich drehe durch. War das jetzt tatsächlich zum Ende des Podcasts nochmal eine Wortmeldung?
Richtig.
Das war der Wachwechsel am Nest und dabei haben sie nochmal gesagt, du auch hier, haben nochmal sich gegenseitig bestätigt und einen kurzen Gesang aufgeführt.
Wir sind wirklich exakt jetzt fertig, wo die beiden hier anfangen und noch sagen wollen, Leute, ihr könnt jetzt auch mal gehen. Dann nehmen wir das so wahr. Tana, Ruben, ich danke euch recht herzlich.
Vielen Dank.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.